weil es geht heute noch einmal um das Gebet. Jetzt vorerst einmal der letzte Teil zu dem Thema. Wir haben jetzt ein paar Mal über verschiedene Gebetsarten gesprochen, dass man einfach wissen soll, dass man nicht einfach bloß irgendwie so ins Blaue betet. Ja, Hauptsache es ist gebetet und dann nach Manier Beckenbauer schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Das ist nicht die biblische Art von Gebet oder Glauben. Wir wollen das so hinkriegen, dass dann auch was dabei rauskommt. Und deshalb brauchen wir immer wieder mal ein bisschen Lehre über Gebet. Braucht jeder, weil das Ziel der Lehre ist, nämlich den Glauben wieder aufzubauen, aufzurütteln oder vielleicht Strukturen wieder einzureißen, die sich eingeschlichen haben und gebildet haben, die wo zwar gut klingen, aber ein wenig Erfolg haben. Und das muss halt einfach immer wieder ein bisschen angetastet werden, ein bisschen aufgerüttelt werden und ein bisschen korrigiert werden. Und denkt nicht, dass das nicht auch für mich gilt. Da sind wir als Menschen alle im gleichen Fahrwasser. Der Mensch ist einfach nicht perfekt mehr. Nachdem der Sündenfall gekommen ist, ist das Problem reingekommen. Wir alle sind nicht perfekt, weil wenn wir perfekt wären, hätten wir auch Jesus nicht gebraucht als Opfer. Und jetzt zählt aber für uns das Opfer von Jesus, das sein Perfektsein. Und das, wenn wir immer mehr erkennen, werden wir auch immer mehr und mehr auch wieder in diese Richtung verwandelt. Okay, es gibt ja diese berühmte Stelle in Markus 11, 24. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und der letzte Teil, der schönste Teil, lautet, und es wird euch werden. Da wollen wir ja hin, dass die Gebete nicht bloß sang- und klanglos verschallen und verhallen, sondern wir wollen, dass etwas dabei rauskommt. Und hier gibt Jesus eine ganz klare Anweisung, wie das der Reihe nach zu handhaben ist und wie das funktioniert. Und jetzt gehen wir mal nochmal von Anfang an die Reihe nach durch. So einfach beispielsweise, wir haben im Glauben eine Sache erbeten. Von der Sache wissen wir, es ist Gottes Wille für uns. Das ist einmal die Basis, weil du musst schon wissen, ob Gott es überhaupt für dich will. Damit musst du dich mit ihm und mit der Bibel auseinandersetzen, damit du das auch erkennen kannst. Also entweder du hast eine biblische Verheißung, wo du erkennst, aha, das ist ja Gottes Wille für mich, oder der Geist hat dir es offenbart, dass es Gottes Wille ist. Das ist der Teil 1. Dann gehst du und betest und dann weißt du im Glauben, dass Gott jetzt dein Gebet erhört hat, während du gebetet hast. Weil du glaubst, dass du es empfängst, deshalb hast Gott es erhört. Und weil du weißt, dass es Gottes Plan und Wille für dein Leben ist. Das heißt, die Sache ist im Geist bereits geschehen und im geistlichen Bereich auch für dich vorhanden. Aber im Natürlichen siehst du es noch nicht. Du kannst es noch nicht spüren, ergreifen mit deinen natürlichen Sinnen. Du meinst, es ist noch nicht da. Der natürliche Mensch, der meint, es ist noch gar nicht da. Da hat er ein Stück weit recht, weil im Natürlichen ist es ja auch noch nicht da. Es ist ja noch nicht geworden. Aber im Geist ist es bereits geschehen. Und das ist das, was du glauben musst und erkennen musst, dass der Wille Gottes, wenn du betest, im Geist bereits in dem Moment geschieht. Und das ist ja das, was Jesus gesagt hat, dass wir glauben sollen, dass wir es bereits empfangen haben. Das heißt, im Geist empfangen haben. Und dann wird es uns auch werden im Natürlichen. Also manche machen dann einen Fehler und meinen, jetzt muss ich mich so geben und sagen und verhalten, als wie wenn es im Natürlichen schon gewesen wäre. Angenommen, du hast irgendwo eine Krankheit und es ist aber noch nicht im Natürlichen geworden. Dein Körper ist noch krank oder schmerzt noch oder ist ja egal, was ist. Und du meinst, du musst jeden auf die Nase binden, du bist ja schon geheilt. Ich sehe das ein bisschen als Fehler. Das Bekenntnis, dass du geheilt bist, dass du es im Geist hast, das musst du im Gebet mit Gott machen, dieses Glaubensbekenntnis. Weil die natürlichen Menschen, die verstehen das nicht. Die können das nicht einordnen, wenn du sagst, ja, du bist geheilt und in Wirklichkeit liegst du flach. Also passt irgendwo nicht zusammen, da wirst du unglaubwürdig. Also mach sowas nicht. Du kannst sagen, ja, ich werde aber wieder geheilt, das ist vollkommen in Ordnung, weil die Bibel auch sagt, dass es dir werden wird. Also auf der natürlichen Ebene sind wir in dem Bereich, dass es werden wird. Auf der geistlichen Ebene sind wir auf dem Bereich, dass es schon geschehen ist, dass es dir schon geworden ist im Bereich des Geistes. Und das ist der feine, aber große Unterschied der ganzen Sache. Also dann geht die Sache weiter und wir halten das, was wir im Geist empfangen haben, was Gott bereits erhört hat, weil du im Glauben gebetet hast und weil es Gottes Wille ist, das halten wir fest im Glauben und wir machen regelmäßig auch entsprechende Glaubensbekenntnisse. Und wir machen das einfach im Gebet und halten damit den Glauben in uns hoch. Wir müssen den Glauben schon am Leben halten. Nicht den Zweifel am Leben halten und sagen, oh, ist er noch nicht geworden, sondern zu Gott gehen und sagen, ich glaube dir, Papa, du hast mein Gebet gehört und du hast mein Gebet erhört. Ich glaube, dass es im Geist schon geworden ist und vertraue dir, dass es auch im Natürlichen dann zustande kommt. So ungefähr. Das muss sich ja jeder selber die Worte zusammenfünfeln, wie es macht. Aber mach Glaubensbekenntnisse und nicht Jammergebete. Ja, Herr, warum ist noch nichts? Warum ist noch nichts? Und das, da gibst du dem Zweifel Raum. Diese Worte sind auch nicht mehr als wie die Worte, danke Herr, dass du mein Gebet erhört hast, dass es im Geist ist. Aber das ist ein Riesenunterschied in der Wirkung. Das eine macht die Fenster auf, dass es vom Geistlichen in den natürlichen Bereich rüber fließen kann. Und das andere macht die Brücke weg, damit ja nichts rüberkommt. Weil der Zweifler, sagt die Bibel, empfängt halt einfach nichts. Das ist eine klipp und klare Aussage. Und dann müssen wir uns auch, wenn wir erhörlich beten lernen wollen, so auch da dran halten. Also wir geben dem Zweifel und den Vernunftschlüssen, dem Satan und den ganzen natürlichen Unmöglichkeiten keinen Raum, wenn wir im Glaubensbekenntnis festhalten. Also wenn du den Unmöglichkeiten Raum gibst, oder dein Verstand dir sagt, das geht ja nicht, der andere ist auch gestorben oder da hat es auch nichts gebracht oder kann ja nicht sein, dass aus nichts irgendwas entsteht, warum nicht? Es kann bei Gott alles geschehen, bei Gott sind einfach alle Dinge möglich. Und wenn du dir Jesus anschaust oder die Apostelgeschichte, dann stellst du fest, was bei Gott alles machbar und möglich ist und bei der Schöpfungsgeschichte schon überhaupt. Also das sind die Schritte, die wir in der Regel einhalten sollen, wenn wir auf der Schiene des Gebets, des Glaubens vorwärts gehen wollen, arbeiten wollen, erfolgreich sein wollen. Und dann kommt eben der letzte und der schönste Teil dieser Verheißung, der sagt, und es wird euch werden. Und es wird euch werden. Das ist Jesu Aussage. Das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Das ist Klartext Bibel. Und es ist niedergeschrieben, was Jesus gesagt hatte. Es macht Sinn, öfter über diese Verheißungen nachzudenken, zu meditieren, zu überlegen, zu murmeln, vielleicht sogar auch laut zu sprechen, runterzulesen, damit es in deinem Herzen wieder richtig lebendig wird. Das ist so ein Teil, der wird in der Regel von den Christen kaum beachtet und gemacht. Und das ist der große Fehler. Es wird viel zu wenig meditiert und gemurmelt über die Dinge und nachgedacht und bekannt. Und das ist ja genau der Part, den du tun musst und brauchst, dass es aus dem Geistlichen in die natürliche Welt überfließen kann. Und genau das ist jetzt die Antwort eigentlich schon auf die nächste Frage. Wo kommt die Erhörung eigentlich her? Und es kommt aus dem Bereich des Geistes, es kommt aus dem Himmel. Und der Himmel ist ja nicht irgendwo Ort ganz weit weg, irgendwo oben im Weltall, sondern es ist eine geistliche Region. Aus dem Licht nennt sich das auch manchmal in der Bibel. Also es kommt aus dem Licht und nicht aus der Finsternis. Die Bibel nennt es manchmal auch, es kommt von oben herab. Es ist eigentlich das Gleiche gemeint, weil die himmlische Ebene ist eine höhere geistliche Ebene als die natürliche, in der wir mit unserem körperlichen, seelischen Bereich zu Hause sind. Jakobus 1,17 sagt uns, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herabkommt, vom Vater der Lichter. Also von unserem Vater, wir sind die Lichter. Jesus sagt ja einmal, ihr seid das Licht der Welt. Erst war es er und dann hat er gesagt, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Und das sind wir deshalb, weil wir von Neuem geboren wurden, weil der Heilige Geist in uns hineingekommen ist, weil wir von der Sündennatur befreit wurden. Wir sind nicht mehr die elenden Sünder, die finsteren, toten Menschen, sondern wir sind die ins Licht gekommenen, die lebendig gemachten, die Kinder Gottes. Und er ist unser Vater. Und von ihm, von oben herab, kommen eben die Gebetserhörungen. Hier sagt er eben gute Gaben und vollkommene Geschenke. Ist ein super Ausdruck, finde ich. Gute Gaben und vollkommene Geschenke kann doch jeder gebrauchen. Und das kommt von oben herab, von unserem himmlischen Papa. Aus seiner Herrlichkeit, aus seinem Himmelreich kommt es in unsere natürliche Ebene herunter. Wenn wir unseren Glauben hochhalten, wenn wir unseren Glauben auch immer wieder bekennen. Also nicht bloß zweimal im Jahr, auf Ostern und auf Weihnachten, sondern das würde ich sagen, wenn du da so ein Gebetsanliegen gehabt hast und einen kleinen Gebetskampf kämpfst, dass du das Minimum zweimal täglich tun sollst, in der Früh und am Abend oder wann du Zeit hast, dass du diesen Glauben hochhältst, weil der Teufel wartet auch nicht mit seinen zweifelnden Gedanken, ah, jetzt ist dann wieder mal Ostern, dann kann ich einmal wieder. Nein, er ist Gewehr bei Fuß, sobald er merkt, hoppla, da fängt ja jemand an zu glauben, dann steht der da und schüttet dich zu mit allem möglichen Schrott, um ja deinen Glauben wieder auszulöschen. Und wenn du da nicht fit bist und diesen Glauben hochhältst und diese Bekenntnisse wirklich im Glauben machst und das Wort Gottes benutzt, wie ich es letztes Mal gesagt habe, als Schwert des Geistes, um da Schwerthiebe loszubrechen gegenüber den Feinden in der Finsternis dieser Welt, dann wirst du einfach den Durchbruch nicht bekommen. Aber Jesus hat uns die Möglichkeiten gegeben. Darum heißt es auch mal, wie der Paulus sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also soll man in ihm, in seinen Möglichkeiten, im Geist und mit seinen Waffen sollen wir stark werden. Und das können wir nur, wenn wir es auch wissen und wenn wir es dann auch einsetzen. Wissen alleine nützt ja noch gar nichts. Aber anwenden, wenn du das tust, dann nützt es dir sehr viel. Und für dieses, es kommt von oben herab, gibt es auch ein ganz Beispiel aus der Offenbarung des Johannes. Steht in der Offenbarung 21,2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen und so weiter. Also sie kam vom Himmel auf die Erde herab. Er hat diese Vision gesehen. Und so kann man sich ganz einfach vorstellen, so kommt er von oben herab oder noch besser aus dem Bereich des Geistes heraus, die Gebetserhörung in die natürliche Welt, in dein Leben hinein. Wir wissen ja, dieses neue Jerusalem, es besteht ja schon. Es ist in den Himmeln fix und fertig da. Das berichten manche Leute, die schon kurzzeitig gestorben waren, aber wieder zurückgekommen sind, weil sie ihren Auftrag noch nicht erfüllt hatten auf der Erde, dass sie diese Stadt schon gesehen haben und die Perlentore und das Ganze drumherum. Also wissen wir, sehen wir, dieses neue Jerusalem, es hat schon Bestand, es ist schon fix und fertig da. Es muss nur einmal noch von oben herabkommen auf die irdische Ebene. Und es wird eines Tages sein. Also wir brauchen uns jetzt nicht große Sorgen um dieses irdische Jerusalem machen, wo es da immer das Theater ist da unten rum, weil es kommt ein neues Jerusalem. Und ich weiß nicht sicher, ich muss erst einmal wieder nachschlagen, ich glaube einmal gehört zu haben, dass Jerusalem bedeutet Stadt des Friedens. Ich muss jetzt einmal nachforschen, aber ich glaube schon. Was uns auch wieder zeigt, wenn dieses neue Jerusalem auf die Erde kommt, dass Frieden ist auf Erden. Sagt auch Jesus und auch die Engel, als Jesus geboren wurde, Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Gott ist nämlich ein Gott des Friedens. Und Gottes Ziel ist für die Menschen Frieden. Und wenn wir Frieden haben, brauchen wir nicht die ganze Militärmaschinerie, die sie heute so haben und meinen, brauchen sie, um Frieden zu schaffen. Der himmlische, göttliche Frieden, der funktioniert ganz anders. Und der kommt, 100 Pro. Okay, also, wenn du biblischen Glauben lernst, trainierst und auch praktizierst, gehört ja zusammen, weil wir lernen durch Praktizieren, Learning by Doing, sagt man ja, dann wirst du dann diese Dinge auch brauchen. Und du wirst sehen, wie aus dem geistlichen Bereich oder von oben herab oder aus dem Geist heraus Dinge in deinem Leben zustande kommen, die du erbeten hast. Dinge, die dir der Herr gibt. Dinge, die im Natürlichen nicht einfach zum Schaffen und zum Machen sind. Weil wenn im Geistlichen das bereits geschehen ist, dann ist es eine hundertprozentige Sache, dann folgt dem der natürliche Bereich nach. Das ist ein geistliches Gesetz. Also was im Geist geschehen ist, wird im Natürlichen auch so werden. Unter der Voraussetzung, dass du den Glauben dafür hochhältst. Ohne Glauben geht gar nichts, mit Glauben geht alles. Und wenn im Geist du nichts tust, aber der Satan hat irgendwas getan, dann wird halt dem sein Zeug zustande kommen. Das ist das geistliche Gesetz, funktioniert im Licht und Finsternis genauso. Ist klar, aber wir tanken beim Licht, wir docken beim Licht an, im Reich Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, und dann kommt dieses für uns im natürlichen Bereich auch zustande. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich sag dir, mach's nicht kompliziert. Lass es einfach so, wie es ist. Bete, vertraue, glaube und bekenne, und du weißt, es wird im Natürlichen dir werden. So wie Jesus gesagt hat, und es wird euch werden. Er hat einfach nicht gelogen. Nimm diese Aussage so, wie sie ist. Und wenn es nicht gleich schnell sichtbar wird, dann kommt man ganz schnell in diesen Bereich hinein. Ja, was ist jetzt los? Warum ist es noch nicht geworden? Und ein bisschen in dieses, Zweifel wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber in dieses Fragende. Und der Satan verpackt seine Zweifelgedanken gern in Fragen. Weil du meinst, du fragst jetzt, warum ist es eigentlich noch nicht geworden? Da lässt du dich ablenken von der Tatsache, dass es im Geist bereits geworden ist. Und da geht die Kurve schon wieder in die andere Richtung. Also bleib deshalb mit deinen Bekenntnissen stabil und es wird das Gute zustande kommen. Ja, auch das Bekenntnis, dass sein Blutopfer für dich vergossen wurde, ist eines der wichtigsten Glaubensbekenntnisse überhaupt. Oder dass du gerecht und heilig und sündlos und tadellos gemacht bist durch Jesus Christus. Wenn die Menschen wissen, oder die Christen wissen, jawohl, ich bin gerechtfertigt, geheiligt und so, ist das eine super Sache. Aber es muss auch immer wieder mal bekannt werden, im Glauben ausgesprochen werden, weil der Glaube braucht eine Tat. Der Glaube ist nicht einfach, ja, ich glaube so eh, sondern der Glaube muss sich ausdrücken, immer wieder ausdrücken. So wie du bei deiner Errettung gesagt hast, dass Jesus dein Herr ist und hast ihm dein Leben anvertraut und hast es angenommen, was er für dich getan hat, das hast du ja ausgesprochen, du hast ja nicht bloß zugestimmt und sagt, ja, sondern du hast es ja eigentlich ausgesprochen. Und so ist es mit allen Dingen. Der Glaube braucht Worte. Ja, in Römer 10 steht, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird es bekannt. Es gehört einfach zusammen. Und wenn du nur glaubst, aber nicht sprichst, dann schmierst du dich eigentlich ein bisschen aus. Da beraubst du dich eigentlich deiner Segnungen. Okay, das hätte ich mal zwischendurch gesagt. Jetzt, glaube ich, kennt von uns jeder dieses sogenannte Vaterunser-Gebet. Und ich denke, jeder wird das auswendig gelernt haben in der Schule und auch x-mal gebetet haben. Ich kann mich erinnern, nach dem Beichten haben wir das immer uns oft mal hintereinander sagen müssen. Ja, so ein Blödsinn. Also auswendig runtersagen irgendwas ohne irgendeinen Glaubenshintergrund bringt ja nichts, das ist dann ein Geplappere. Aber jetzt einmal, dieser Teil von diesem Vaterunser-Gebet, das auch Jesus gesagt hat, dass sie so auch beten sollen, so in dieser Art. Also so wie es da im religiösen Bereich gehandhabt wird, so hat es Jesus ja nicht gemeint. Einfach runterplappern, alle miteinander, das ist nicht das, was Jesus sich vorgestellt hat. Aber in Matthäus 6, 10 heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das bestätigt jetzt das, dass das, was wir beten, was im Himmel für uns bereits da ist, geschehen ist, erhört wurde, auf die Erde kommen soll. Das ist genau die Aussage, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel soll es auf Erden sein, wie im Bereich des Geistes, so auf der Erde. Und genauso ist es, auch wenn wir ein Glaubensgebet beten, dann soll das, was im Himmel ist, auf die Erde kommen, zustande kommen auf der Erde. Also wir sehen anhand dieses Gebets, das Jesus da vorgegeben hat, dass es Gottes Wille ist, dass das Himmlische auch auf der Erde geschieht. Es wurde halt immer wieder so ausgelegt, ja, es kommt irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt das Himmlische auf die Erde. Das ist richtig, aber es genügt nicht. Auch jetzt, wenn wir glaubend beten, kann das Himmlische auf die Erde kommen. Auch jetzt, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Auch jetzt haben wir Zugang zum Gnadenthron und können bitten und können empfangen und können im Glauben alles haben, was für uns in den Himmeln bereitgelegt ist. Und wenn du das liest, das ist im Vater unser Gebet, dann muss es deinen Glauben eigentlich ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil du weißt, dass es sein Wille ist, dass das Himmlische auf die Erde kommen soll. Und es ist für jetzt Gottes Wille, nicht für irgendwann. Es ist für jetzt, für dich und für mich Gottes Wille, dass das Himmlische, die Segnungen, die im Himmel bereit liegen, für dich zustande kommen auf der Erde. Jetzt müssen wir schauen, in welcher Zeitform das der Glaube ist. Und Hoffnung ist eine zukünftige Sache, es wird schon. Glaube ist mehr eine gegenwärtige Sache. Jetzt kommt es. Und du musst deinen Glauben so hingehend trainieren, dass du weißt, wenn du betest, dass du jetzt empfängst. Und dass du jetzt vor Gottes Thron bist und dass jetzt dein Gebet erhört wird. Der Glaube ist immer jetzt. Und auch dann weiter im Jetzt bleiben. Jetzt geschieht das Wunder. Jetzt geschieht die Heilung. Jetzt kommt der Segen. Jetzt ist Gott am Wirken. Und diesen Glauben auch immer wieder mit Worten auch ausdrücken. Nachdenken, ausdrücken, ist eine ganz wichtige Sache. Okay, und wenn du weißt, dass Gottes Wille es ist, dass du diese oder jene Segnung bekommst, oder dass es sein Wille ist, dass du es bekommen sollst, dann füg einfach deinen Glauben hinzu und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen und es wird zustande kommen. Weil der Himmel, der ist voller Herrlichkeit. Im Himmel gibt es nicht ein Unmöglich. Im Himmel gibt es nichts Schlechtes. Vom Herrn kannst du nicht irgendwas Übles bekommen. Es geht einfach nicht, weil da ist nichts Schlechtes. Er ist Liebe in Person. Er ist der Friedefürst. Er ist auf dem Thron. Und er ist der Herr der Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit soll auf die Erde kommen durch uns, die Glaubenden. Und der Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass das auch so geschieht. Das kann man einfach einmal nicht ändern. Vielleicht hast du jetzt ein Problem mit meiner Aussage, aber ich gebe dir jetzt einen Beweis aus der Schrift. Das ist Johannes 11, 40, wo Jesus zu Martha sagt oder zu Maria, Schwestern von Lazarus, die ja gejammert haben, weil der Lazarus tot ist und Jesus ist nicht da gewesen und wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben und. Und dann Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Also die war nicht mehr im Glauben, die hat sich beschwert. Das tun die Christen auch liebend gern, sich bei Jesus oder beim Vater beschweren, weil er dieses und jenes nicht getan hat. Aber Jesus hat ja klipp und klare Antwort gegeben, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Deshalb müssen wir zwingen, den Glauben, den wir haben, und ich sage dir, jeder hat Glauben, du hast auch Glauben. Die Frage ist nur, was machst du mit deinem Glauben und auf was ist dein Glaube fixiert? Also richte deinen Glauben wieder auf Jesus aus und auf seine Verheißungen, auf das Wort Gottes, auf die gute, gesunde Lehre. Dann wird er wieder richtig gestellt und dann wirst du auch wieder die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sehen. Und das Himmlische wird auf die Erde kommen. Weil der Glaube ist es, der die Begrenzungen der natürlichen, gefallenen Welt überwindet. Weil diese Welt ist wegen dem Sündenfall abgeschnitten von der Herrlichkeit des Himmels. Damit ist sie auf die natürlichen, physischen Dinge begrenzt. Und die Physiker wissen, bestimmte Dinge gehen einfach nicht. Da sind wir begrenzt. Gott ist nicht begrenzt. Und der Glaubende sollte auch nicht begrenzt sein, weil Jesus hat uns vorgelebt und er war einfach nicht begrenzt. Der Glaube überwindet oder überschreitet diese Grenze, die zwischen dem Irdischen und dem Geistlichen besteht. Für den Glaubenden sollte diese Begrenzung nicht mehr da sein. Das ist das, was wir lernen müssen, damit wir diese Begrenzung einfach überschreiten. Wenn du dir Jesus wieder anschaust oder die Apostel, was die für Wunder gewirkt haben, dann siehst du, was im Geist möglich ist. Wenn ich bloß einmal dieses ganz einfache Beispiel nehme von Jesus, sein erstes Wunder, das er gewirkt hat, als er dieses Wasser aus den Krügen, wo es normal die Füße damit gewaschen haben, dann zu Wein, zu einem guten Wein verwandelt hat. Einfach so, in einem Moment. Damit hat er zum ersten Mal die natürliche Begrenzung überschritten. Und da geht es durch, die Bibel durch. Und das heißt auch einmal, wenn alle Wunder und Heilungen niedergeschrieben wären, dann hätten die Bücher nicht gereicht, dass sie es reinschreiben hätten können. So viel hat Jesus getan. Also das, was wir lesen, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was er getan hat, weil Jesus einfach voll in der übernatürlichen Welt zu Hause war. Und das soll unser Bestreben sein, auch in auf diese Ebene zu gehen. Und was wir bitten, empfangen wir. Wir geben uns da viel zu früh geschlagen und mit diesen negativen Umständen, diesen Begrenzungen zufrieden. Und sind wir dann zufrieden, wenn schon einmal im Jahr vielleicht ein Gebet erhört wird. Aber nein, es sollte eigentlich jedes Gebet erhört werden, sobald es seinem Willen entspricht. Und den müssen wir einfach erforschen und kennen. Okay, die Schnittstelle jetzt zur geistlichen Welt, diese Verbindungsstelle, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir wissen sollen und kennen sollen. Das ist dein Geist, dein menschlicher Geist, der wiedergeboren wurde. Deshalb ist er wieder mit Leben erfüllt, deshalb ist er wieder Licht geworden, ist sündlos geworden, vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und deshalb ist dein Geist, der wiedergeborene Geist eines Christen, die Verbindungsstelle zur Himmelswelt, zu Jesus, zum Papa, zur geistlichen Welt. Und das musst du einfach erkennen. Und darum ist es so wichtig, dass du deinen Geist trainierst, deinen Geist mehr wahrnimmst, deinen Geist vor allem durch Sprachengebet wach machst, voll laufen lässt, voll Heiligen Geistes. Weil umso mehr du deinen Geist erkennst und wahrnimmst, umso mehr auch die geistliche Welt. Weil für deinen Geist ist es kein Problem, die geistliche Welt wahrzunehmen, weil das ist dasselbe Level. Geist ist Geist. Das Problem ist bloß, dass unser Verstand das Problem hat mit dem Geist. Weil unser Verstand ist so auf die natürlichen Dinge fixiert worden und trainiert worden, von klein an. Das ist den Menschen eigentlich überhaupt nicht gelehrt worden, dass es auch eine geistliche Welt gibt. Das hat auch die Kirchen und die Religionen nicht getan, wenn dann eher nur die Esoteriker. Aber die arbeiten halt einfach mit der geistlichen Welt der Finsternis und mit der wollen wir ja dann wieder nichts zu tun haben, weil wir gehören zum Reich Gottes und nicht zum Reich des Satans. Aber jetzt nochmal ein bisschen Bestätigung aus der Schrift, dass das, was ich hier lehre, die Wahrheit ist. 1. Johannes 5, 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das ist der wiedergeborene Christ. Der überwindet die Welt, das heißt, er überwindet die Begrenzungen des Natürlichen. Weil was soll das sonst heißen? Er überwindet die Welt. Also wir überwinden die Begrenzungen, in der diese natürliche Welt durch den Sündenfall steckt. Weil wir nicht mehr zum Sündenfall gehören, weil wir erlöst sind, weil wir von Jesus befreit wurden und er am Kreuz sagte, es ist vollbracht, das Erlösungswerk aus diesem Joch der Sünde und dieser Begrenzungen ist weggetan, es ist vollbracht. Und jetzt musst du noch was wissen und vielleicht diese Sichtweise kennenlernen und dir aneignen. In der himmlischen Welt, wo Jesus sagte, das Himmlische soll auf die Erde kommen, also wie im Himmel, so auf Erden, in der geistlichen Welt ist alles, was Jesus für uns erobert hat, erkauft hat am Kreuz, bereits dargelegt. Es ist alles vorhanden. Was du brauchst, ist in dem Geistlichen alles vorhanden. Und diese Sichtweise müssen wir uns aneignen, weil das unserem Glauben wieder Erleichterung gibt. Weil wenn wir meinen, wir müssen jetzt erst irgendwas herbeizaubern im Himmel, dass das werden kann, dann ist es schwierig. Aber wenn du jetzt einmal diesen Vers nimmst, Epheser 1, 3, wo der Paulus schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und das ist einmal eine Aussage. Er sagt nicht, er wird uns, sondern er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In Christus ist eine wichtige Aussage und in Christus, das heißt, wenn wir in ihm sind, wenn wir an ihn glauben, dann sind wir mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet. Es ist alles für uns parat gelegt. Alles ist da. Ich weiß nicht, ob dir diese Sichtweise bekannt ist, aber das tut dir gut, wenn du dies so sehen kannst in deinem Gebetsleben. Und es liegt das ganze Erbe Abrahams für uns parat, weil wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Wir sind Abrahams Erben in Christus Jesus. Das heißt, Abraham starb und hat sein Erbe hinterlassen und Jesus hat es geerbt, weil er war dieser spezielle Erbe und wir sind mit Jesus Miterben dieses ganzen Segens. Und dieser ganze Segen liegt in den Himmeln für uns bereit und wenn wir diese Begrenzung des Irdischen mit unserem Glauben überschreiten, dann können wir von diesem Erbe, von diesen Segnungen empfangen, nehmen und auch so, dass es im Natürlichen uns auch zuteil wird. Das ist der Grund, warum du empfangen kannst, weil im Himmel durch Jesus schon alles für uns parat ist. Jetzt musst du deine Segnungen, deine geistlichen Segnungen, dein Erbe in Christus einfach auch ein bisschen kennen. Damit musst du dich mit der Bibel auseinandersetzen und sehen und finden, was für Segnungen für dich in den Himmeln sind. Wenn du mal jetzt ein Beispiel 5. Mose 28 liest, wo die Segnungen aufgeführt werden, die die Menschen bekommen, wenn sie das Gesetz einhalten. Dann tust du mal die ersten Verse weg, wo es ums Gesetz geht, weil jetzt haben wir da im Glauben, und schießt du bloß einmal die Segnungen an. Hörst aber dann auf, wenn die Flüche kommen, weil die Flüche gehören uns nicht mehr. Aber wenn du das liest, dann wird da Angst und Bange. Wir stehen nicht mehr unter den Segnungen und nicht unter den Flüchen. Das ist unser Erbe in Christus Jesus. Okay, du bist eigentlich ein reicher Mensch. Aus der geistlichen Sicht bist du ein reicher Mensch, weil Gott reich ist und weil du sein Sohn und seine Tochter geworden bist und sein Erbe geworden bist und du Zugang hast zum Thron der Gnade und Zugang hast zu all diesen himmlischen Segnungen. Deshalb sage ich eben, müssen wir unsere Sichtweise dementsprechend anpassen, weil Gott passt sich nicht uns an, sonst wäre er nicht mehr Gott. Und wenn was nicht so läuft, wie es laufen hätte sollen, dann müssen wir uns verändern. Dann müssen wir unsere Sichtweise und unseren Glauben verändern und dementsprechend trainieren und bauen. Deshalb machen wir auch solche Lehreinheiten, damit wir erfolgreich sind in diesen Segnungen, in all diesen Dingen. Und dann ist es nämlich Gottes Wille, dass du gesegnet bist. Es ist Gottes Wille, dass die Christen gesegnete Menschen sind. Was wäre das andere? Es gäbe überhaupt keinen Sinn. Jeder irdische Papa, Mama will, dass seine Kinder gesegnet sind, dass es ihnen gut geht, dass sie erfolgreich sind, oder? Dass sie anständige Menschen werden und dass sie dann wirklich auch an eine Position kommen, wo man sagt, okay, Hut ab, hat es gut geklappt. Und Gott ist doch noch besser als wir. Er will, dass es uns gut geht. Aber wir müssen uns an seine Richtlinien halten, wir müssen seine Dinge erforschen und an diese müssen wir uns orientieren. Nicht nach Gesetz Mose, weil aus dem sind wir raus. Jetzt nach dem Gesetz des Geistes. Wir müssen uns da vom Heiligen Geist einfach leiten lassen. Die Menschen, die noch Sünder sind, die vielleicht religiös sind, aber nicht richtig an Jesus glauben und wiedergeboren sind, die sind im Natürlichen begrenzt. Und die können einfach nicht das Übernatürliche erreichen. Der glaubt, heißt es, habe ich vorgelesen, überwindet diese Begrenzungen der Welt, der natürlichen Welt. Und Gott ist im Übernatürlichen zu Hause und bei Gott ist alles möglich. Es sagt auch Jesus selber klipp und klar in Markus 10, 27, bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Also bei Gott gibt es kein Unmöglich. Dieses Wort existiert im Himmel nicht, unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist eine hervorragende Aussage und das müssen wir immer wieder uns geben und darüber nachdenken, damit die Begrenzungen, die haben wir in der Regel da drin, das ist unmöglich, das geht nicht, weil wir haben auch von der natürlichen Welt geprägt worden und in der schulischen Ausbildung ist das natürlich alles noch verstärkt worden, aber jetzt müssen wir wieder die Begrenzung ein bisschen beiseite rücken. Dann wird es nämlich ganz der Glaube einfach. Und wenn der Glaube einfach ist, ohne dass dieser Deckel, das ist unmöglich, das geht ja nicht oder kann doch nicht sein, Die einfältigen Leute, die tun sich oft am leichtesten mit dem Glauben. Die hören das, ah ja, super, mache ich auch, boom, funktioniert. Und die hochgebildeten, super schlauen, da geht's los. Kann das sein? Was habe ich da gehört? Was habe ich da für Erfahrungen? Kommt da immer auf den Punkt, ah, das kann ja nicht sein. Ja, da wären doch alle anderen blöd, wenn das so einfach ginge. Für was habe ich dann eine Schulausbildung gemacht? Für was habe ich dann, was weiß ich was gemacht? Ein Doktortitel und so weiter. Im Geistlichen nützt dem der Doktortitel gar nichts. Im Geistlichen nützt es auch nichts, wenn er der Presse vom RKI ist und genau weiß, wie das mit dem Virus funktioniert. Weil wenn das Blut Jesu kommt, dann hat der Virus nichts mehr zu melden. Das ist ganz einfach. Der Geist triumphiert über das Natürliche. Ein Virus arbeitet auf der natürlichen Ebene. Wenn du aber den Geist freisetzt, wie im Himmel, so auf Erden, dann ist der Geist immer stärker. Der Geist ist immer der Sieger, weil Jesus bereits den Sieg errungen hat. Es ist vollbracht, hat er gesagt, und das hat sich auch nicht geändert. Okay. Jetzt habe ich da ein paar Beispiele aus der Bibel, die uns sagen, wie der Glaube funktioniert hat bei Jesus oder auch beim Zacharias oder beim Cornelius. Also mal das mit Jesus. Das war diese Situation, wo er Lazarus dann auferweckt hat und die Leute waren gerade am Werkeln, diesen Stein wegzutun von dem Grab, wo der Lazarus schon 4 Tage, glaube ich, drin lag und haben gesagt, ja, der riecht ja schon. Da haben sie Jesus dann noch eine saubere Zweifelvorlage gegeben. Was willst du denn jetzt denn noch rausrufen? Der riecht ja schon. Der ist ja schon halb verwest. Geht ja nicht, sagt der Verstand, oder? Sagen alle schlauen Leute, das kann ja nicht sein. Und Jesus kannte aber seinen himmlischen Papa. Er kannte die geistliche Welt. Und da heißt es hier, Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Der hat den Lazarus noch nicht gesehen. Der Lazarus hat sich auch noch nicht bewegt. Der Stein wurde gerade weggetan. Da hat Jesus schon gesagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und er hat, glaube ich, auch gesagt, danke, dass du mich alle Zeit erhörst. So sollte das eigentlich sein. So einfach, unkompliziert. Und der Lazarus kam heraus. Er war noch eingewickelt mit den Grabtüchern. Die haben sie ihm dann abgenommen und Lazarus ging nach Hause. Es ist das Wort unmöglich nicht vorhanden im Wortschatz von Jesus oder im Himmel. Der Glaube hat das Geistliche schon gesehen. Das Natürliche ist dann gefolgt. Das möchte ich damit ausdrücken. Oder auch der Zacharias, das war der Papa von Johannes dem Täufer. Die hatten ja ein Problem, sie wollten unbedingt Kinder und es klappte einfach nicht. Und dann hat er natürlich da gebetet und gefleht darum, weil in der Zeit war das einfach eine Schande, wenn ein Ehepaar und keine Kinder, das passt einfach nicht. Und dann kommt ein Engel und sagt zu Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Also er bekam ein Zeugnis, in dem Fall von einem Engel, dass das Gebet erhört ist. Und so sollen auch wir immer wissen, am Zeugnis vom Geist heraus, wenn wir gebetet haben in seinem Plan, in seinem Willen, dass unsere Gebete erhört sind. Deshalb sagt der Jesus, glaub, dass es erhört ist, glaub, dass du es empfangen hast, so wird es dir zuteil. Das ist die Reihenfolge. Und so konnte dieser Zacharias dann auch Glauben einsetzen. Vorher hat er gejammert und geklagt und gefleht, ist nicht verkehrt, aber in dem Moment, wo du das Zeugnis bekommen hast, oder in dem Fall der Engel das mitgeteilt hat, aha, das Gebet ist jetzt erhört, im Geist ist es vollbracht. Dann musst du aufhören zu jammern und zu klagen und zu bitten und zu betteln. Dann kannst du anfangen zu preisen und zu danken und zu loben. Und es kommt zustande. Dann geht's noch zum Cornelius, das war ein römischer Hauptmann. Der hat sich gut um das jüdische Volk angenommen, hat Almosen gegeben, hat sich um die Leute gekümmert, war also nicht ein brutaler Römer, der alle unterjocht hat und kaputt gemacht hat. Und dieser Cornelius sprach, Apostelgeschichte 10, 30, 31, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser, der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir im glänzenden Kleid und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Auch hier wieder, der Engel hat ihm gesagt, dass das Gebet erhört ist. und dass Gott gesehen hat, dass er Almosen gegeben hat, dass er sich um die Juden angenommen hat. Und Gott schickte ihm dann den Petrus, und der Petrus hat ihm dann das Evangelium verkündet, und der Cornelius wurde erlöst, er wurde errettet, er wurde vom Römer zum Christen, er wurde vom Sünder zum Heiligen durch dieses Evangelium, das ihm dann Petrus gepredigt hat. So ist es, und so sollen wir lernen, dass unsere Gebete erhört sind, wenn wir es im Glauben beten. Und wenn du im Geist das Zeugnis dafür hast, dann ist es super. Und dann versuche, dieses festzuhalten, eben durch Glaubensaussagen, Glaubensbekenntnisse, damit es dann auch in den natürlichen Bereich geschieht. Um deinen Geist auch fit zu halten, ich habe vorher schon gesagt, Sprachenreden immer ganz gut, aber auch immer gute Nahrung. Dein Geist braucht tägliche gute Nahrung, nicht nur dein Körper. Für den Körper sorgen wir uns ziemlich stark. Er kriegt zwar 3-4 Mal am Tag eine gute Nahrung. Er wird gehegt und gepflegt, gewaschen und geschminkt, gut bekleidet und alles, dass er gut dasteht und dass er passt. Aber wie viel kriegt dein Geist? In der Woche einen Snack oder so? Das ist zu wenig. Der Geist braucht ausreichende gute Nahrung. Er braucht ausreichend das gute Wort des Evangeliums. Und er braucht es einfach immer wieder. Weil dein Leib kann auch nicht sagen, ja, ich habe ja letzte Woche Schnitzel gegessen, ich weiß, wie das schmeckt, ich brauche keins mehr, ich brauche nichts mehr, ich kenne alles. Er braucht immer wieder Nachschub, und so braucht auch dein Geist immer wieder gute Nahrung, Nachschub, damit er wachsen kann, damit er stark wird, damit er in der Erkenntnis und vor allem im Glauben zunehmen kann, was natürlich auch zur Folge hat, dass er in der Liebe stärker wird. Und dann kannst du im Geist wandeln, wie Jesus sagt, und dann wirst du nicht im Fleisch wandeln. Und dann passt es einfach. Und dann bist du im Geist einfach ein bisschen wachsamer als einer, der seinen Geist nicht ernährt. Und wenn ein Problem vor dir sich auftürmt, dann riecht dein Geist es schon 100 Meter gegen den Wind und kann schon was dagegen unternehmen, wo ein anderer, ein geistlich schwacher, blinder, wirft mit Vollgas in dieses Problem hinein, saust und dann eine Riesenschwierigkeit auftaucht. Also das macht es unbedingt, den Geist zu trainieren, den Geist zu ernähren. Ich weiß, dass es viele nicht gern hören, und die meisten wollen in der Haltung bleiben. Ich bin da und ich kann eigentlich nichts. Ich bete heute mal und dann schauen wir mal. Es ist komisch, lethargische, aber ich habe erfahren, und ich lese es auch aus der Bibel, dass das nicht recht funktioniert. Wenn wir aber das Biblische lernen, trainieren, umsetzen, dann sehe ich auch, dass es funktioniert und funktionieren kann. Und jetzt kann es bei jedem, der sich da ein bisschen aktiv macht in der Sache. Also bewege die Verheißungen der Bibel, schreib sie vielleicht einmal raus. Gute Verheißungen, gute Dinge des Evangeliums, damit sie in dir einfach lebendig sind, dass du das nicht wie heißt jetzt das wieder noch? Ach, habe ich doch vor 3 Wochen erst einmal gelesen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Also die wichtigsten Stellen sollst du eigentlich schon ein bisschen parat haben können. Und wenn das Wort Gottes in deinem Geist sich breit macht, dann harmoniert es unwahrscheinlich gut mit deinem Glauben. Du schaltest einfach um auf den Bereich des Geistes und schon taucht aus dem Innen eine Verheißung auf und du weißt, was Gottes Geist deinem Geist jetzt gesagt hat. Das sind die Dinge, ja, es ist halt ein bisschen schwierigere Lehre, ein bisschen härtere Kost, aber wenn ich euch bloß immer Milch gebe, dann klappt es nicht. Auch die Kinder, wenn sie immer bloß Milch bekommen und nicht irgendwann einmal einen Knödel und Nudeln und einmal vielleicht auch ein Fleisch, dann bleiben sie halt schwächlich und wachsen sie nicht so gut heran. So ist es auch im Geist. Wir brauchen Milch, einfache Nahrung, wir brauchen aber auch eine festere Speise, damit wir wachsen können, damit wir erfolgreich sein können, damit wir nicht die sind, auf denen der Teufel umhertrampelt, sondern damit wir die sind, die den Teufel unter ihren Füßen haben und siegreich im Leben sind. Und wenn Schwierigkeiten auftauchen, wir aufstehen, widerstehen, die Waffenrüstung Gottes nehmen, die wir bekommen haben, und zu den Situationen im Glauben sprechen, weil es soll man auch tun. Denkt dran, als Jesus auf dem See war und der Sturm kam, die Jünger, oh Herr, wir kommen um, wir saufen ab, warum tust du nichts? Und Jesus sagte, hey, wo ist euer Glaube? Und er bedrohte den Sturm und er legte sich. Das ist ein hoher Level, aber wenn wir in unseren kleinen Umständen, die uns bedrängen, das nicht üben und trainieren, dann werden wir dann, wenn ein riesiger Sturm aufkommt, einfach nicht standhalten können. Dann haben wir unser Haus nicht auf Fels gestellt, sondern auf Sand und es wird fallen. Und das wollen wir nicht und das will ich nicht und es soll auch bei euch nicht so sein. Ja, deshalb solche Lehren. Und zum Abschluss Hebräer 6, 12, wo hier der Schreiber sagt, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Also sie sollen nicht träge werden, so wie ich gerade gesagt habe, so lethargisch hinsitzen. Ah ja, wird schon was werden, der Herr wird schon was tun, genau weiß man es nicht. Das ist träge. Sondern sie sollen Nachahmer derer werden, die wie? Durch Glauben und durch Ausharren die Verheißungen erlangten. Das heißt, dass das zustande gekommen ist, was sie gebeten, was sie gebraucht hatten. So wie bei Abraham, der hat auch ausgeharrt und tatsächlich hat er in diesem Alter mit seiner Sarah noch ein Kind gezeugt und ein Kind geboren. Aber er hat sich nicht abbringen lassen von der Zusage Gottes. Okay, da höre ich jetzt auf. Da habe ich euch wieder einiges gegeben. Beschäftigt euch mit dem Thema. Weil denen, denen es noch zu viel war, dann nimm ein einfacheres Thema. Aber wichtig ist, dass du dich damit beschäftigst, dass du dich damit auseinandersetzt, dass dein Glaube wachsen kann.